SR Kultur. Religion und Welt.
Mit Sarah Sasso. Willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Die Diakonie Saar, die feiert in diesem Jahr einen ganz besonderen Geburtstag, 100-jähriges Bestehen. Und für viele Menschen im Saarland gehört der evangelische Verband zum Lebensalltag dazu. Zum Beispiel in der Pflege. Die Sozialstation in Neunkirchen-Spießen-Elversberg betreut allein 620 Menschen. Das heißt, Mitarbeitende fahren jeden Morgen als Mobilpflegende zu den Menschen nach Hause und betreuen sie da und helfen ihnen da. Und bei so einer Tour war unser Reporter Oliver Buchholz dabei.
Morgen!
Morgen! Schon um 6 Uhr morgens startet unsere Tour. Ich bin unterwegs mit Heike Ebelshäuser und die ist bei ihren Patienten bestens bekannt.
Ja, Frau Jäger, gerade nur der Fuß. Ja. Also die frisch gewäscht, Frau Jäger, die Strümpfe.
Nee. Kompressionsstrümpfe nach der Nacht wieder anziehen, das ist ihr täglich Brot. Dazu kommen Verbandswechsel, Bereitlegen von Medikamenten, Waschen, Anziehen. Ein Knochenjob, für den sich Heike Ebelshäuser bewusst entschieden hat.
Nach dem Tod von meinem Mann 2014 habe ich mich entschlossen, ich gehe in die Pflege. Und ich habe es bis heute nicht bereut. Es ist manchmal ein sehr anstrengender Beruf, das kann man sagen. Es ist auch sehr viel mit Emotionen verbunden. Ich habe es nicht bereut.
Jetzt ist sie Pflegefachkraft und besucht morgen für morgen Patienten im Raum Neunkirchen. Aktuell hat sie eine Schülerin an ihrer Seite, Jolene Huari. Für sie steht schon lange fest, dass sie Pflegerin werden will.
Ich bin damit sehr groß geworden, da mein Onkel in der Pflege arbeitet, in der Uniklinik, und meine Oma Altenpflegerin ist und sie mich damals immer mitgenommen hat. Und mich das sehr interessiert hat. Auch wenn meine Oma zum Beispiel aus dem Krankenhaus kam mit ihren Wunden und mein Onkel sie dann gepflegt hat. Das hat mich halt schon sehr interessiert damals.
Guten Morgen. Guten Morgen.
Was mir auffällt, in jeder Wohnung werden wir mit einem breiten Lächeln empfangen. Obwohl die Situation für die Patienten oft schwer ist. Zum Beispiel bei Frau Karst.
Das ist schlimm, wenn man plötzlich von heute auf morgen aus dem Leben gerissen wird und kann nichts mehr machen. Und bin auf alles angewiesen. Ich warte schon, bis die Tür aufgeht und sie kommen rennen.
Dass fremde Menschen am eigenen Körper arbeiten, daran hat sie sich längst gewöhnt. Auch für Frau Kornbrust ist die morgendliche Pflege Alltag geworden.
Ja, die kommen rennen, ziehen mal die Strümpfe aus, wir unterhalten uns einen Moment und dann gehen sie wieder.
Dabei ist Heike Ebelshäuser klar, oft ist sie als Pflegerin der einzige regelmäßige Kontakt, den die Patienten noch haben. Ihr Job beschränkt sich nicht auf die Pflege allein.
Wir sind Seelsorger, wir hören uns die Probleme von den Menschen an. Es ist nicht leicht, wenn man von heute auf morgen plötzlich pflegebedürftig wird. Viele Menschen machen das sehr zu schaffen. Sie waren selbstständig in ihrem eigenen Leben. Sie haben einen Job gehabt, sie haben Kinder großgezogen. Und plötzlich ist man auf die Hilfe von Fremden angewiesen. Das macht schon auch einen Teil aus. Wir hören uns dann halt eben auch ihre Probleme an. Und wir sind auch Seelsorger. Wir sind Seelsorger, wir sind Tröster. Wir sind auch Sonnenschein, wenn man so sieht, wenn wir morgens kommen und die freuen sich so alles zusammen.
Nur die Zeit drängt oft, auch wenn Heike Ebelshäuser betont, dass ihre Chefs nicht mit der Uhr hinter ihr stehen.
Wir versuchen halt in der Zeit, wo wir da sind, beim Patienten, so ein bisschen Gesprächsführung mit der Patientin zu machen. Wir fragen, wie es nicht geht, wie sie geschlafen haben, ob irgendwie was war. Das ist so das Alltägliche, was wir halt fragen. Wenn der Patient jetzt das Gefühl hat, er muss jetzt reden mit uns, dann nehmen wir uns auch die Zeit und hören dem Patienten zu. Weil das gehört auch zu unseren Aufgaben.
Und so freuen sich morgen für morgen hunderte Saarländerinnen und Saarländer auf ihren Besuch der Pflegerinnen der Diakonie Saar.
Vom kleinen Saarland aus schauen wir in die große EU. 27 Länder gehören derzeit zur Europäischen Union und es gibt noch weitere Staaten, die gern dazu wollen. Das sind 6 Staaten des Westbalkans. Bosnien und Herzegowina, Montenegro, Albanien, Serbien, Kosovo und Nordmazedonien. Und alle 6 Länder, die befinden sich bereits im EU-Beitrittsprozess. Außenminister Wadephul hat diese Länder diese Woche besucht und es ging darum, den Beitrittsprozess zu unterstützen und sich vor Ort eben ein Bild der Reformanstrengungen dieser Länder zu machen. Ich spreche jetzt mit Stefan Rodewald, Professor für Ost- und Südosteuropäische Geschichte an der Universität Leipzig. Und wir wollen drüber reden, Herr Rodewald, was der Westbalkan eigentlich für eine Region ist. Da geht es ja um 6 ganz unterschiedliche Länder, zum Beispiel Bosnien und Herzegowina. Das Dayton-Abkommen hat vor genau 30 Jahren zum Ende des Krieges damals geführt. Wie leben denn Serben, Kroaten und Bosniaken dort jetzt in diesem neuen einen Land zusammen?
Das Abkommen von Dayton war sehr wichtig zur Beendigung des Krieges. Allerdings ist das Abkommen selber auch wiederum insofern problematisch geworden, als dass man mehr oder weniger eine Teilung des Landes auch akzeptiert hat. Es ist nur formal zusammengehalten durch das Präsidium und einige Bundesinstitutionen. Eigentlich sind die aber, diese Bundesinstitutionen Bosnien-Herzegowinas, weitgehend auch blockiert.
Was heißt das denn für die Menschen, die da leben, also auch diese verschiedenen Ethnien?
Die Regelung sieht vor, dass das Präsidium sich zusammensetzt, jeweils aus einem Bosnier, einem Kroaten und einem Serben. Das ist aber insofern problematisch, als eben nur Personen mit einer solchen Identität auch Präsident sein können. Dagegen gab es Klagen, das ist einer der Fälle, wo man dann an einem Kompromiss arbeitet für den EU-Beitritt, weil diese Regelung an sich bereits nicht EU-konform ist, weil alle Bürger die gleichen Rechte, auch aktive und passive Wahlrechte, natürlich haben müssen.
Albanien, da läuft es ja eigentlich recht gut. Also es ist ja sozusagen auch ein Musterschüler, hat die EU-Kommission ja zuletzt erst bescheinigt in diesem Beitrittsprozess. Warum ist denn die Lage in Albanien da ganz anders als in Bosnien-Herzegowina?
Naja, Albanien schaut nicht auf einen Bürgerkrieg zurück. Es gibt keine Streitigkeiten um Territorien oder Minderheiten. Es sind, wenn dann, hausgemachte Probleme gewesen, weswegen man nicht schon vorher Reformen durchführte, die einen Beitritt ermöglichten. Andererseits sind es externe Faktoren, Unwilligkeit der EU, neue Mitglieder aufzunehmen und insbesondere Albanien, das in schlechter Erinnerung ist wegen Schlagzeilen von Flüchtlingen oder Emigrationsbewegungen der letzten Jahrzehnte. Das liegt nun aber auch schon auch wieder einige Zeit zurück und es gibt eben eigentlich wenig strukturelle Gründe, nach einigen Reformbestrebungen Albanien nicht aufzunehmen.
Europa sei eine Wertegemeinschaft und man muss wissen, ob man zu dieser Wertegemeinschaft dazugehören will. Das hat Außenminister Wadephul jetzt in einem ARD-Interview gesagt, als er jetzt hier unterwegs war im Westbalkan. Und er hat sich dabei auf Serbien bezogen. Und natürlich auch den Kosovo damit angesprochen, weil die beiden ja, gewisse Konflikte miteinander haben. Welche Rolle spielt denn die religiöse Zugehörigkeit bei diesem Konflikt?
Es geht weniger um Religion an sich, es geht darum, was man politisch daraus macht. Serbische Politiker machen aus dem Islam ein Problem. Das ist mit einer Grundlage für den Konflikt im Kosovo, das heißt die Unterdrückung der kosovarischen Bevölkerung, als Kosovo Teil der serbischen Teilrepublik war oder eben der Bundesrepublik Jugoslawien. Aktuell spricht Wadephul damit die Orientierung der serbischen Republik in Richtung Russland an. Die serbisch-orthodoxe Kirche steht relativ eindeutig auf der Seite der russisch-orthodoxen Kirche. Man republiziert Texte über den Heiligen Krieg in orthodoxen Zeitschriften. Das sind nicht immer die zentralen Publikationen, aber einzelne Bischöfe, einzelne Bistümer, gerade in der Serbischen Republik innerhalb Bosniens, wo eben auch die serbisch-orthodoxe Kirche ihre Publikationsorgane in den Bischöf-Bistümern hat, werden Dugins Texte auch in offiziellen Zeitschriften der serbisch-orthodoxen Kirche reprintet. Da ist dann die orthodoxe Kirche das Problem und nicht der Islam.
Also hat da die orthodoxe Kirche dann schon einen großen politischen Einfluss?
Ja, selbstverständlich. Die serbisch-orthodoxe Kirche ist mithin staatstragend für die Identität, für die Politik, für das Selbstverständnis Serbiens. Die Position, dass Kosovo Serbien ist, ist Mainstream aus serbischer Sicht. Das ist aus serbischer Sicht keine radikale Haltung, was aus ausländischer Sicht selbstverständlich aber allerdings ein Problem darstellt. Das heißt, eine Übereinkunft mit dem Kosovo ist natürlich die Voraussetzung sowohl für Beitrittsgespräche oder erfolgreiche Gespräche mit Serbien als auch für den Kosovo.
Also das hört sich jetzt, was Sie jetzt so ausgeführt haben, für mich danach an, dass diese ganze Region, ja mal abgesehen von den Ländergrenzen, die man hat, immer noch sehr ineinander verwoben ist, dass es über die Grenzen hinweg Konflikte gibt, die sich nicht so einfach auflösen lassen.
Naja, es hängt ja viel von einer europäischen Außenpolitik ab, dass man die Probleme beim Namen nennt. Es gab politische Initiativen der serbischen Regierung, eine serbische Welt zu fördern, nach dem Vorbild der russischen Welt. Aktuell ist das nicht mehr explizit das Programm. Man sieht sich eher als Teil der russischen Welt. Stattdessen hat man Institutionen geschaffen, Versammlungen unterstützt oder mit Teilnahme der Serbischen Republik und eben auch der serbischen Entität in Bosnien und auch wiederum der serbisch-orthodoxen Kirche, die parallel sind zu russischen Versammlungen dieser russischen Welt, ohne es dann eben serbische Welt oder russische Welt zu nennen, die auch auf eine Annäherung der serbischen Entität innerhalb Bosniens an Serbien selbst den Weg bereiten könnten. Wenn man dem entgegentritt, wenn man das beim Namen nennt, dann sieht man auch in Belgrad oder in Banja Luka, dass die Europäische Union verstanden hat, worum es hier geht. Wenn die EU bereit wäre, in verschiedenen Punkten auch Klartext zu sprechen, dann wäre das schon hilfreich.
Sagt Stefan Rodewald. Er ist Professor für Ost- und Südeuropäische Geschichte an der Universität Leipzig. Jüdinnen und Juden in Deutschland, die fürchten immer mehr um ihre Sicherheit und nun zeigt eine neue Studie, antisemitische Vorfälle nehmen zu. Jüdische Menschen werden häufiger angefeindet und auch die Zahl der antisemitischen Straftaten ist gestiegen, meldet der Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus. Innerhalb der letzten 2 Jahre, also nachdem am 7. Oktober 2023 die Hamas Israel überfallen hat und sich dieser Krieg in der Region ausgewachsen hat. Ja, Antisemitismus, der begegnet uns überall, auch im Fußball. 2 Autoren haben nun in einem Sammelband Geschichten von Jüdinnen und Juden gesammelt, in denen es um deren Lebenswirklichkeiten im Fußball geht. Ronny Blaschke hat mit den Herausgebern gesprochen.
Wir hoffen, dass alle Entführten schnellstmöglich freigelassen werden.
Nach dem 7. Oktober bekunden Fußballvereine und Fangruppen ihre Solidarität mit Israel. Borussia Dortmund lädt Angehörige von Geiseln ein. Werder Bremen erinnert an die Fans Inbar Heimann und Hersch Goldberg-Polin, die von den Hamas ermordet wurden. Und auch in unteren Ligen klären Vereine gegen Antisemitismus auf, sagt der Publizist Monty Ott, der sich seit langem mit Fankultur befasst.
Der Fußball hat mehr geleistet, als ich das von vielen politischen Bewegungen in dieser Zeit mitbekommen habe. Also ich habe dort weitaus empathischere, zugänglichere, sensiblere Statements gelesen, als ich das zumeist im medialpolitischen Raum wahrgenommen habe.
Juden auf dem Platz, Juden auf den Rängen. In diesem neuen Buch beschreiben die Herausgeber Ruben Geltschikow und Monty Ott jüdische Lebenswirklichkeiten im Fußball. Dazu gehören die Folgen nach dem 7. Oktober. Denn der Krieg führt auch zu Spannungen bei Fußballfans. Beim FC Bayern oder bei Borussia Dortmund beklagen Fanclubs aus arabischen Ländern eine einseitige Parteinahme zugunsten Israels. Beim FC St. Pauli pflegen Ultras eine Freundschaft zu Fans von Hapoel Tel Aviv. Gemeinsam freuen sie sich im November 2023 über die Freilassung der Geisel Liam Orr, einem Fan von Hapoel. Fast 2 Jahre später, im September dieses Jahres, bezeichnen Fans von St. Pauli den israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu auf einem Transparent als Faschisten. Dazu die Forderung, stoppt das Töten von Zivilisten in Palästina. Unter den Fans kommt es zu Streitigkeiten, sagt der Publizist Ruben Geltschikow.
Da muss man feststellen, dass es tatsächlich auch eine kleine Veränderung innerhalb des Millerntors gegeben hat, nicht unbedingt von der Fanszene aus, aber auch durch Einzelpersonen, durch kleinere andere Gruppen, sodass es auch vor wenigen Monaten auch zu einem tätlichen Angriff gekommen ist, eben auf St. Pauli-Fans, die die gelbe Schleife in Solidarität mit den Geiseln getragen haben.
Insgesamt positionieren sich in Deutschland während des Gaza-Krieges wenige Fußballfans gegen Israel. Beim Regionalligisten Carl Zeiss Jena zeigen Anhänger ein Banner, zeigt Israel die rote Karte. Diese Botschaft führt in Jena zu kontroversen Diskussionen. Unter den Todesopfern in Gaza sind mehr als 400 Fußballer, Trainer und Funktionäre. In englischen oder französischen Stadien zeigen Fans ihre Solidarität mit den Palästinensern. Vor kurzem war das Nationalteam Palästinas für 2 Freundschaftsspiele in Spanien zu Gast. Und in Deutschland? Von Vereinen und Fans komme fast nichts, sagt der israelische Sportjournalist Felix Tamsut, der in Köln lebt.
Das fühlt sich nicht richtig an, dass man nur über die zivile Opfer von einer Seite spricht. Weil es in diesem Land auch Menschen gibt mit Familien Palästina, mit Familien Gaza, Fußballfans von deutschen Vereinen, die eine Verbindung in die Region haben.
Doch es gibt Gruppen, die die Komplexität des Krieges auf eine einfache Botschaft herunterbrechen. Fans des Hamburger Oberliga-Clubs Altona 93 zeigen ein Banner mit zwei Botschaften. Gegen jeden Antisemitismus, gegen jede Entmenschlichung. Felix Tamsut findet, damit ist alles gesagt.
Ronny Blaschke berichtete. Das war Religion und Welt an diesem Samstag. Mein Name ist Sarah Sasso. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.